SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Das AKW Betznau 1 darf wieder ans Netz nach 3 Jahren. Die rund 1000 Materialfehler seien kein Problem für die Sicherheit, sagt die Atomaufsichtsbehörde. Rückendeckung für den Waadtländer Finanzminister Pascal Bruli. Die Verwaltung habe sein Steuerdossier korrekt behandelt, sagt die Waadtländer Regierung. Dann, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, sagt Forrest Gump im Film.
My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
Man wisse nie, was man kriege. Diese Erfahrung macht Lind und Sprüngli in den USA auch mit Pralinen. Und wenn Hacker ins Netz der deutschen Regierung gelangen können, dann sind entweder die Hacker wahre Könner oder das Netz ist schlecht gesichert oder beides. Auf jeden Fall lohnt es sich, darüber zu reden im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Darf es je wieder laufen? Diese Frage stellte sich, nachdem beim Kernkraftwerk Betznau 1 immer wieder Mängel aufgetreten waren. Ja, es darf, nach 3 Jahren Stillstand. Denn heute kommt das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI zum Schluss, es gibt keine Probleme mehr mit der Sicherheit des Kernkraftwerks. Die AXPO möchte Betznau jetzt noch weitere 11 Jahre betreiben. Rael Walser.
Die Voraussetzungen dafür, dass Betznau 1 wieder ans Netz gehen darf, seien voll erfüllt, ist Hans Wanner, Direktor des ENSI, überzeugt. Der überarbeitete Sicherheitsnachweis, den die Betreiberin des Kraftwerks, die AXPO, beim ENSI eingereicht hat, sei überzeugend.
Der Reaktordruckbehälter ist sicher. Der Nachweis ist erbracht, das ist ohne Zweifel.
Probleme machte das wichtigste Element des Kernkraftwerks, der Reaktordruckbehälter. 2015 wurden im Stahl dieses Druckbehälters sogenannte Aluminiumoxideinschlüsse festgestellt. Die zentrale Frage, die sich daraufhin stellte, war: Welchen Einfluss haben diese Aluminiumoxideinschlüsse auf den Stahl, aus dem der Behälter gemacht ist? Nun kommt das ENSI klar zum Schluss: Keinen. Die Materialeigenschaften des Stahls werden nicht beeinflusst.
Wir sind absolut sicher, dass das keinen Einfluss hat, weil die Tests, die waren eindeutig, die Ergebnisse waren eindeutig. Sie wurden mit Materialtests, also an einer Replika, die extra dafür gefertigt wurde, wo man auch zerstörerische Tests, also Bruchtests machen konnte, erbracht.
So das Hauptargument von Hans Wanner. Dass die meisten Tests nicht am Originaldruckbehälter, sondern an einem Nachbau gemacht wurden, das sei genau der heikle Punkt, findet jedoch Florian Kasser von Greenpeace.
Das heißt, man musste mit Annahmen, Vergleichen, Analogien arbeiten und die sind per se sehr mit großer Unsicherheit behaftet. Deshalb ja, ich habe Zweifel an den Ergebnissen und ich bin klar der Meinung, dass man auf die sichere Seite gehen sollte und dieses alte Kraftwerk jetzt definitiv stilllegen sollte.
Stilllegen, das ist jedoch für die Betreiberin AXPO kein Thema. Andrew Wallo, CEO der AXPO.
Wir haben immer gesagt, dass Betznau so lange am Netz ist, wie es sicher betrieben werden kann und wie es auch wirtschaftlich ist. Mit dem heutigen Nachweis haben wir gezeigt, dass die Sicherheit nicht tangiert ist und von dort her gehen wir davon aus, dass wir 60 Betriebsjahre fahren können mit Block 1 und 2 in der Betznau.
Die AXPO plant, dass Betznau 1 bereits Ende März wieder normal in Betrieb sei.
Ich fragte Wirtschaftsredaktor Klaus Hammann kurz vor der Sendung, konnten denn alle Sicherheitsbedenken zu diesem Reaktordruckbehälter ausgeräumt werden?
Ja, ich bin natürlich kein Atomphysiker selber, aber es sieht schon so sehr plausibel aus, was da internationale Experten, es sind etwa 40 an der Zahl, beigezogen worden, über 100 technische Berichte verfasst worden, eine sehr umfangreiche Nachweisführung also, und das sieht sehr plausibel aus, auch aus Sicht von gewissen Kritikern zumindest.
Es gibt aber eben auch Kritiker im Beitrag Greenpeace, die zweifeln, weil bei einem AKW vieles nicht am Original getestet werden könne. Haben diese Zweifel was?
Ich glaube, das ist wirklich ein schwieriger Punkt und vielleicht das letzte Einfallstor für die Kritiker, die das ENSI in diesem Bereich angreifen, weil es ist tatsächlich so, dass am Originalreaktordruckbehälter natürlich die Einschlüsse zwar festgestellt wurden mit Ultraschall, dass man diese aber dann nicht am Original untersuchen konnte und da eben eine Kopie herstellen musste mit dem Verfahren aus den 1960er 30er Jahren. Die Kopie ist genau gleich aufgebaut, aber sie ist natürlich nicht schon seit 40 Jahren radioaktiv bestrahlt worden. Trotzdem sagen AXPO und ENSI, Tests würden belegen, dass diese Kopie total repräsentativ sei.
Jetzt war Betznau 1 drei Jahre lang nicht am Netz, soll jetzt wieder aufgefahren werden. Geht das so einfach?
Ja, natürlich hat das Betznau 1 nicht einfach stillgestanden, sondern das gibt ein aufwendiges Konservierungsprogramm, sagen die Verantwortlichen. Die monatlichen Tests im nuklearen Teil der Anlage, die sind weitergeführt worden während dieser ganzen drei Jahre, wie wenn das AKW in Betrieb gewesen wäre. Aber in den nächsten Wochen folgen jetzt eine ganze Reihe von Tests. Die werden auch eng überwacht durch das ENSI. Und wenn da etwas nicht stimmt, dann gäbe es wieder Verzögerungen.
Schauen wir zum Schluss noch das ganze große Bild an. Klaus Ammann, was heißt der Entscheid zu Betznau 1 für die Zukunft der AKW in der Schweiz?
Ja, er zeigt, dass AKWs in der Schweiz nach wie vor weiter betrieben werden können, wie das die Energiestrategie 2050 ja vorsieht, dass AKWs laufen, solange sie sicher sind. Aber diese Sicherheit kann sehr hohe Kosten verursachen. Die AXPO hat insgesamt 350 Millionen Franken aufwenden müssen. Und es wird natürlich mit dem heutigen Tag auch klar, dass der Streit um AKWs weitergehen wird. Die Kritiker sind ja bereits mit einer Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht. Sie sagen, dass AKW Betznau sei nicht genügend erdbebensicher. Also da wird es nicht unmittelbar ruhig nach dem heutigen Entscheid.
Sagt unser Mann für Energiefragen in der Wirtschaftsredaktion Klaus Ammann. Nun Nachrichten in der Übersicht mit Rebecca Fieliger. Sie starten mit Meldungen aus dem Bundeshaus.
Wer seine Steuererklärung online ausfüllt, soll diese auch elektronisch abschließen können. Das will das Parlament. Der Bundesrat erarbeitet dazu eine gesetzliche Grundlage. Künftig soll es nicht mehr nötig sein, nach dem Ausfüllen online das Formular noch zu unterschreiben und in einem Kuvert an die Steuerbehörde zu schicken. Beide Räte haben einer entsprechenden Motion zugestimmt. In einzelnen Kantonen sei dies bereits jetzt möglich und es habe zu keinen Problemen geführt, hieß es im Rat. Der Bund soll im Cyberraum aufrüsten. Das Parlament hat dem Bundesrat einen entsprechenden Auftrag erteilt. So soll eine Cyberverteidigungsorganisation geschaffen werden. Diese soll aus 100 bis 150 professionellen IT-Spezialisten bestehen. Dazu kämen weitere Personen aus dem Milizsystem der Armee. Eine spezielle Rekrutenschule soll es aber nicht geben. Die Liste der Sportarten, die vom Bund über Jugend und Sport unterstützt werden, soll erweitert werden. Das verlangen National- und Ständerat. Der Bundesrat hatte 2009 einen Stopp verhängt, weil die Finanzen knapp waren. Unterdessen hätten sich die Sportarten verändert, wurde argumentiert. Auch neue Sportarten mit einer gewissen Größe und üblichen Verbandsstrukturen sollen nun wieder die Chance haben, in die Liste aufgenommen zu werden. Bewerben könnten sich zum Beispiel American Football oder gewisse Kampfsportarten. Die Urner FDP-Regierungsrätin Barbara Bär zieht ihre Kandidatur für die Regierungsspitze zurück. Sie verzichte auf den zweiten Wahlgang um das Amt des Landammanns, teilt sie mit. Normalerweise folgt in Uri auf den scheidenden Landammann dessen Stellvertreter. In diesem Fall wäre dies Barbara Bär gewesen. Bär hatte aber beim Urnengang am Sonntag 18 Stimmen weniger erhalten als ihr Parteikollege Roger Nager. Beide verpassten das absolute Mehr. Die Werbevermarkterin Goldbach Group hat ihren Umsatz im letzten Jahr erstmals auf über eine halbe Milliarde Franken gesteigert, auf 511 Millionen. Das sind gut 3% mehr als im Vorjahr. Der Gewinn stieg auf knapp 12 Millionen Franken. 90% des Umsatzes machte die Goldbach Mediengruppe in der Schweiz. Bei der TV-Werbung steigerte die Gruppe ihren Umsatz ebenfalls, obwohl die Fernsehwerbung insgesamt rückläufig ist. Im April wird Goldbach von Tamedia Konzern übernommen. Vorausgesetzt, die Eidgenössische Wettbewerbskommission stimmt der Übernahme zu. Das Wetter. Heute und morgen hat es viele Wolken, die nur ab und zu die Sonne durchlassen. Zeitweise regnet es, besonders in den Bergen. Die Schneefallgrenze liegt zunächst überall bei 1200 Metern. Morgen sinkt sie im Norden gegen 700 Meter. Die Höchsttemperatur liegt um 8 Grad.
Ja, wo wohnt der Waadtländer Finanzminister Pascal Brulis? In Lausanne oder Sainte-Croix? Der Tagesanzeiger enthüllte, dass der Regierungsrat in seiner Steuererklärung als Hauptwohnsitz seine Heimatgemeinde Sainte-Croix angibt und nicht Lausanne. So spare er Steuern. Die Regierung sagt heute, das alles sei legal. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi.
Pascal Brulis bezahlt 2/3 der Gemeindesteuern in seiner Heimatgemeinde Sainte-Croix, wo er ein Haus besitzt, und 1/3 in Lausanne, wo er mit seiner Frau eine Wohnung mietet und sein Sohn zur Schule geht. Weiter zieht er die Fahrtkosten zwischen diesen beiden Gemeinden, die 60 Kilometer auseinander liegen, von den Steuern ab. Es bliebe die große Frage, ob Pascal Brulis tatsächlich 240 Tage im Jahr in Sainte-Croix verbringe, intervenierte Adrien Bouclin von der Linkspartei Ensemble à Gauche, und ob er nicht von einer Sonderbehandlung profitiere.
Le fait qu'on ne doit pas avoir la suspicion qu'il existe au sein de l'administration cantonale des impôts une sorte de cellule VIP qui réserverait un traitement différent aux personnes occupant une position politique.
Regierungsratspräsidentin Nuria Gorite unterstrich, dass das Steuerdossier von Pascal Brulis gesetzeskonform sei. Sie verwies dabei auf ein Gesetz in der Watt, das es erlaube, die Gemeindesteuern gemäß einem Verteilschlüssel zu bezahlen. Weiter sei der Schulort eines Kindes kein Kriterium, wenn es innerhalb des Kantons darum gehe, den Lebensmittelpunkt zu bestimmen. Zudem habe Pascal Brulis eingewilligt, sein Steuerdossier vom Steuerinspektorat untersuchen zu lassen.
Le Conseil d'État a été informé de l'intention de Monsieur Brulis de soumettre sa déclaration d'impôt au contrôle de l'inspectorat fiscal.
Die Parlamentarier gaben sich mit diesen Antworten nicht vollumfänglich zufrieden. Fortsetzung folgt. Die Sitzung geht am Nachmittag weiter.
12:41 Uhr, hier gleich im Rendezvous. Zuerst fahren, dann zahlen. Die SBB, ihre neue App und die Bedenken des Konsumentenschutzes. Und danach? Ultraschnell, aber ausgebremst vorerst. Der Mobilfunkstandard 5G. Und jetzt? Kein Schocki-Job, Schocki-Verkaufen in den USA, lernt im Moment gerade Lind und Sprüngli. Und er versteht mittlerweile, warum Länder für Wasser Krieg führen.
When people talk about nations going to war about water, I can understand that now.
Kapstadt, die erste Großstadt der Welt, der das Wasser ausgeht. Ein Billett lösen am Automaten, vergleichen, wo man welche Fahrt am billigsten haben könnte, alles nicht mehr nötig. Mit dem sogenannten E-Ticket steigt man einfach in den Zug oder das Tram und bezahlt erst nach der Fahrt. Und zwar immer den günstigsten Preis für die Strecke. Dazu braucht man ein Smartphone und die entsprechende App. Diese zeichnet die Fahrt auf und rechnet entsprechend ab. Was bei der BLS bereits seit Anfang Jahr möglich ist, soll diesen Monat auch bei der SBB gehen. Doch nicht alle finden das toll. Ivan Santoro.
SBB-Frau Janine Biu strahlt. Endlich könne man mit diesem neuen System loslassen.
Das heisst, Sie können dieses Jahr im Grunde genommen das Check-in, Check-out umfassend testen in der ganzen Schweiz.
Check-in, Check-out, damit mein Biu zuerst reisen, dann bezahlen. Denn sämtliche 248 ÖV-Unternehmen und 15 Tarifverbünde in der Schweiz hätten sich nun auf verbindliche und einheitliche Ticketpreise geeinigt, sagt Biu. So spiele es keine Rolle mehr, ob man das E-Ticket über die SBB-App oder über den lokalen Tarifverbund in Zürich, Basel oder Bern bezahle. Es koste immer gleich viel. Währenddem die SBB erst diesen Monat damit startet, gibt es das sogenannte Check-in-Check-out-System bei der BLS, dem zweitgrößten ÖV-Unternehmen, bereits seit Anfangsjahr. Die Nachfrage zeige, dass der ÖV-Kunde diesen Service wolle, sagt BLS-Chef Bernard Guillaume.
Also wir haben aktuell 3.600 Kunden, die aktiv das nutzen. Das sind bis jetzt knapp 180.000 Franken, die über diese App abgerechnet wurden und 27.000 Tickets, die wir so verrechnet haben. Also da sieht man, dass das doch etwas ist, das einem Bedürfnis entspricht, weil das ja erst ein Test ist im Moment.
Und die Erfahrungen seien großmehrheitlich gut. Für SBB und BLS ist deshalb klar, der Hauptgewinner dieser neuen Entwicklung ist der ÖV-Benutzer. Aber auch die ÖV-Unternehmen erhoffen sich natürlich, Zug und Tram mit diesem vereinheitlichen Tarifsystem noch attraktiver zu machen. Das Check-in-Check-out-System dieses E-Tickets bringt es allerdings mit sich, dass die Reisewege dieser Kundinnen und Kunden mit aufgezeichnet werden und anhand dieser GPS-Daten dann der entsprechende Ticketpreis in Rechnung gestellt wird. Gläserner ÖV-Kunde? Nein, heißt es bei SBB und BLS, der Datenschutz sei gewährleistet. Das reicht Josiane Walpen von der Stiftung für den Konsumentenschutz nicht.
Die SBB bzw. der öffentliche Verkehr muss das auch aufzeigen, wie sie diese Daten behandeln und sichern. Nur auf Zusehen hin oder Versprechen hin reicht das eigentlich nicht bei diesem sehr wichtigen Thema für die Reisenden.
Und auch Karin Plättler, Präsidentin von ProBahn, der Interessensvertretung der Bahnkundinnen, kritisiert das System. Ihr fehle die Preistransparenz, das sei eine Blackbox.
Ich steige ein und weiß nicht, was mir am Schluss der Reise dann belastet wird, weil ich ja im Voraus nicht sagen kann, wohin ich fahre und wie weit ich fahren werde.
Plättler plädiert deshalb dafür, dass auf der App fortlaufend angezeigt wird, wie viel die Reise in etwa kostet. Zudem verlangt man bei ProBahn, dass es auch weiterhin möglich sein muss, Billette am Schalter oder am Automaten zu kaufen. Dies sei der Fall, hat die SBB heute unmissverständlich versprochen. Man zwinge niemanden, auf das E-Ticket umzusteigen.
Die Strahlengrenzwerte für Mobilfunkanlagen in der Schweiz bleiben vorerst so, wie sie sind. Das hat der Ständerat gestern entschieden, wenn auch knapp. Höhere Grenzwerte hätten es einfacher gemacht, den 5G-Standard für Handys flächendeckend einzuführen in der Schweiz. Nun verzögert sich die Einführung. Ich fragte Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer, wir können ja schon heute mit 4G alles streamen, was wir wollen. Brauchen wir dieses 5G überhaupt?
Nun, das stimmt sicher für den Moment. Es ist aber so, dass wir jedes Jahr doppelt so viel Daten verbrauchen, wie wir bis jetzt verbraucht haben. 100%ige Steigerungen von Jahr zu Jahr. Das heißt, irgendwann kommen wir da wahrscheinlich an die Kapazitätsgrenzen und die Telekomfirmen sagen uns relativ bald. Wie bald das ist, muss man noch schauen, weil der Ausbau von 4G, 4G Plus geht ja auch noch weiter. Aber das ist gar nicht die ganze Diskussion. Bei diesem 5G geht es letztlich um mehr. Es geht um die Digitalisierung der Schweiz.
Ein Riesenwort, Digitalisierung der Schweiz. Warum braucht diese Digitalisierung der Schweiz unbedingt 5G?
Der Punkt ist, dass man hier darüber diskutiert, die Schweiz breiter zu vernetzen. Das heißt, nicht nur die Privatkunden, die mehr Daten zur Verfügung haben, schnellere Daten zur Verfügung haben, aber die Wirtschaft, die diese Daten nutzen kann, die Infrastruktur, die diese Datenvernetzung nutzen kann, also beispielsweise die Vernetzung einer ganzen Stadt, eines ganzen Wirtschaftssystems. Und der Bundesrat sagt, wir wollen hier vorne mit dabei sein, wir wollen in diese Zukunft gehen.
Also zum Beispiel Logistik in Echtzeit.
Ja, man kann zum Beispiel genauer wissen, wann ein Produkt oder ein Teilprodukt wo genau ist einerseits. Das hilft wiederum der Industrie. Auf der anderen Seite reden wir noch ein bisschen mehr in der Zukunft über vernetzte Verkehrssysteme, das heißt selbstfahrende Autos, selbstfahrende Busse, Drohnen, was man sich vorstellen kann, gesteuert über ein Gesamtsystem, automatisiert in einer Stadt. Also da gibt es Beispiele, wo diese Bandbreite dann eben in Echtzeit gebraucht wird.
Die Swisscom hat ja im Vorfeld des Ständeratsentscheides angekündigt, man wolle bereits 2020 auf 5G gehen, hat da entsprechend gepowert, dass das auch kommt und kommt es eben nicht. Was heißt das für die Swisscom?
Nun, für die Swisscom heißt es, dass der Ausbau ein bisschen komplizierter wird. Für die Sunrise übrigens auch, die eigentlich in diesem Wettbewerb versucht, gleich schnell unterwegs zu sein wie die Swisscom oder ähnlich schnell. Es wird im politischen Prozess schwieriger, weil jetzt diese Strahlungswerte zwar nicht erhöht wurden, aber man kann jetzt beispielsweise mehr Antennen aufbauen und dann den gleichen Effekt erzielen. Allerdings ist bei den Antennen das politisch auch wieder schwierig, weil für jede braucht es letztlich eine Baubewilligung.
Die sind ja nicht sehr beliebt, diese Antennen.
Die Antennen sind überhaupt nicht beliebt. Es gibt immer Einsprachen, egal wo eine Antenne gebaut wird. Und die Diskussion wird sein, werden diese Baubewilligungsverfahren vereinfacht? Das wird die Swisscom wahrscheinlich probieren. Auf der anderen Seite wird sie technisch natürlich nach Alternativen suchen, weil es gibt möglicherweise mit fortschreitender Zeit auch technische Alternativen
dazu. Aber irgendwann, früher oder später, muss die Politik auf diesen Entscheid zurückkommen, eben weil das ein Bundesratsziel, Digitalisierung der Schweiz.
Genau, und da wird es halt ein Stück weit schwierig. Wie weit will man da wirklich gehen? Und da muss sich dann auch die Bevölkerung letztlich einmischen. Gerade bei diesen Strahlungswerten, wo im Moment die Diskussion ist, auch mehr Antennen bringen letztlich mehr Strahlung, wenn auch nicht stärkere. Was will man wirklich? Wie sind die Auswirkungen auf die Menschen? Das ist noch nicht bewiesen. Die Ärzte für Umweltschutz warnen beispielsweise vor nicht nur vor stärkerer Strahlung, sondern auch davor, dass wir hier es jetzt mit Mikrowellenstrahlung zu tun haben. Wir wissen einfach noch nicht, welche Auswirkungen auf den Mensch das hat. Und das wird in der politischen Diskussion auch geklärt werden müssen, wie viel Risiko sind wir bereit einzugehen für diese Digitalisierung.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer. goldene Schoki-Osterhasen mit Glöckchen um den Hals, rot eingepackte Schoki-Kugeln, Pralinen. Alles Produkte von Lind und Sprüngli. Das Unternehmen hat im letzten Jahr in der ganzen Welt für über 4 Milliarden Franken Schokolade verkauft. Unter dem Strich hat es auch mehr verdient. Aber ausgerechnet bei den Amerikanerinnen und Amerikanern, die Süßes so lieben, harzt das Geschäft. Was läuft falsch in den USA? Wirtschaftsredaktorin Charlotte Jacquemart.
Amerikaner und Amerikanerinnen haben im letzten Jahr 1,5 Milliarden Dollar für Schokolade von Lind und Sprüngli ausgegeben. Das ist zwar eine stolze Zahl, aber halt etwas weniger als im Vorjahr. Und Lind und Sprüngli verdient auf ihren Pralinen, Hasen und Kugeln in Nordamerika auch etwas weniger als anderswo in der Welt. Denn der Wettbewerb in den USA ist hart. Der Chef von Lind und Sprüngli, Dieter Weisskopf, erklärt den Krebsgang so.
Wenn wir das Resultat anschauen heute, dann sind wir vermutlich auch ein bisschen verwöhnt von der Vergangenheit. Wir waren Größenordnung 6, 8, schon mal 10% sind wir gewachsen. Und jetzt letztes Jahr ist Lind und Ghirardelli mit Markt gewachsen. Das heißt, natürlich, auch bei uns intern sind wir ein bisschen enttäuscht.
Natürlich sei man daran, die Probleme zu lösen, sagt der Chef. Dieter Weisskopf ist überzeugt, dass man alles in den Griff kriegt und auch dieses Jahr in den USA wieder mehr verkaufen wird. Sorgenkind aber bleibt vorerst der Pralinenhersteller Russell Stover, den Lind und Sprüngli 2014 für 1,5 Milliarden Franken gekauft hat. Es ist die größte Übernahme in der Geschichte des Schokoladenherstellers gewesen. Hat man das Geld damals falsch investiert?
Die Übernahme war kein Fehler. Die Firma Russell Stover ist Führer im Markt von zuckerfreier Schokolade. Und das in Kombination ist etwas, das wir ohne die Übernahme nie erreicht hätten.
Niemand verkaufe in den USA zudem vor Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten so viel Schokolade wie die Traditionsfirma Russell Stover, sagt der Lind- und Sprüngli-Chef. Dass Amerikaner und Amerikanerinnen wegen des wachsenden Gesundheitsbewusstseins plötzlich irgendwann keine Pralinen mehr essen würden, glaubt Dieter Weisskopf sowieso nicht. Im Gegenteil, Russell Stover produziere genau das, was die Amerikaner gerne hätten: Schokolade mit Nüssen und Karamell. Sorgen bereiten den Schweizern aber auch, dass der italienische Schokoladeproduzent Ferrero neu auf den US-Markt drängt. Und dass einer ihrer wichtigsten Absatzkanäle, nämlich Großdrogerien wie CVS oder Walgreens, daran sind, ihre Sortimente neu auszurichten. Dass Lind und Sprüngli weiterhin an die USA glauben, zeigt sich darin, dass man weiter ausbauen will. Aktuell hat das Unternehmen mit Sitz in Kilchberg 2 Produktionsstandorte in den USA. Diese würden aber nicht reichen, um so zu wachsen, wie man das plane, sagt Chef Dieter Weisskopf.
Deshalb sind wir daran, zu sondieren, ob und wann und an welchem Standort wir weiter expandieren wollen.
Bei allem, was bei Lind und Sprüngli zurzeit in den USA harzt, die Schweizer sind weit gekommen, seit sie 1989 den Schritt in die USA gewagt haben. Damals verkauften sie gerade mal Schokolade für 25 Millionen Franken. Heute sind sie mit 1,5 Milliarden Franken Umsatz hinter Hershey und Mars die Nummer 3.
Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios auf SRF 1, 2, 4 News und der SRF Musikwelle. Gleich 6 vor 1. Ein Rinnsal statt eines sprudelnden Wasserhahns, das ist Alltag in Kapstadt, der zweitgrößten Stadt Südafrikas. Es ist die erste Großstadt der Welt, der das Trinkwasser auszugehen droht. Gründe sind die härteste Dürre seit über 100 Jahren und die Stadt, die nicht vorgesorgt hat. Kapstadt hofft nun auf Regen und wappnet sich, falls das Wasser ganz versiegt. Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier.
Bei den Newland Springs, einer natürlichen Quelle mitten in einem Mittelklassequartier in Kapstadt, herrscht Andrang. Menschen jeglichen Alters, Hautfarbe und Geschlecht stellen sich mit ihren leeren Plastikflaschen und Kanistern in die Schlange. Sie alle wollen nur eines: zusätzliches Wasser. Denn aus dem Hahn zu Hause kommt nicht mehr so viel wie auch schon, so dieser junge Mann.
The water is not running so fast anymore like it used to do. So which means the
Day Zero ist näher.
Day Zero steht kurz bevor. Day Zero. Die Stunde Null. Das ist der Tag, an dem die Stadt die Wasserhähne zudreht. Um dies zu verhindern, hat die Stadt den Wasserdruck in den Leitungen vermindert und den täglichen Wasserbedarf pro Person auf 50 Liter reduziert. Das ist eine halbe Badewanne voll. Wasserpatrouillen kontrollieren, ob die Haushalte die Rationierung einhalten. Und es gibt gar eine städtische Hotline, bei der man Wassersünder anzeigen kann. Doch ob das reicht, ist unklar. Und viele Kapstädter fürchten Day Zero, wie dieser ältere Herr.
The day they switch the taps off. That's a very big problem. And when people talk about nations going to war about water, I can understand that now.
Wenn sie wirklich die Hähne zudrehen, das wird ein Riesenproblem. Und ich kann mittlerweile sogar verstehen, warum Nationen für Wasser in den Krieg ziehen. Als die Stadt Anfang Jahr den Day Zero auf April ansetzte, brach bei einigen Kapstädtern Panik aus. Sie kauften das Trinkwasser in den Supermärkten auf und legten ganze Wasserlager an in ihren Garagen. Bei den Quellen von Newlands herrschte damals Chaos, erzählt diese Anwohnerin.
It's been a nightmare. Absolute nightmare.
Es war ein Albtraum. Ganze Lastwagen kamen die ganze Nacht hindurch. Weil die Anwohner nicht mehr schlafen konnten, haben einige meiner Nachbarn gar ihr Haus verkauft.
Unfortunately, there are residents who have put their house on the market for sale.
Und weil es auch Schlägereien gegeben hatte, kontrolliert mittlerweile die Polizei die Wasserstellen. Ein Vorgeschmack, wie Day Zero aussehen könnte. Und dafür muss die Stadt gewappnet sein. Eine halbe Stunde Autofahrt entfernt sitzt Greg Pilley in seinem Büro. Als Chef des Kapstädter Disaster Risk Management Center ist er zuständig für den Notfallplan, welcher vier große Risiken vorsieht.
The one is the lack of water that could lead to a breakdown in our sanitation system. When you have a breakdown in the sanitation system, that could lead to basically an outbreak of disease and the civil disobedience.
Kein Wasser heißt keine Hygiene, heißt Krankheitsausbrüche. Außerdem droht die Gefahr von Gewalt in der Bevölkerung. Sollte Kapstadt das Wasser ausgehen, wird die Regierung mit Hilfe von Polizei und Militär an 200 Stellen in der Stadt je 25 Liter Wasser pro Person abgeben. Spitäler, Atomkraftwerke, der Flughafen, wichtige Infrastrukturen werden weiterhin uneingeschränkt Wasser haben. Für alle anderen wird das Leben nie mehr sein wie zuvor, so der Katastrophenmanager.
Life will never be the same again. Your whole life will be disrupted. You'll have to make time to go and collect the water.
Alle werden sich Zeit nehmen müssen, um für Wasser anzustehen. Es wird die Wirtschaft beeinträchtigen. Jobs könnten verschwinden. Ich bitte darum, alle Kapstädter Wasser zu sparen, damit es nicht zum Ernstfall kommt.
I would encourage all Capetonians to do our damnedest, if I may use that word, not to go into Day Zero.
Die Rhetorik der Stadt wird von vielen Kapstädtern als bedrohlich wahrgenommen. Das führt zu viel Kritik. Doch die Drohkulisse hat auch Wirkung gezeigt. Innerhalb weniger Monate hat die Stadt ihren Wasserverbrauch halbiert. Wenn das so bleibt und der Regen kommt, kann Day Zero vermieden werden. Wenn. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen. Bei den Quellen in Newlands löst das Dankesgebete aus. Thank you, Lord. Es sind nur ein paar wenige Tropfen.
Any rain? We're happy about it. If it's a little bit, if it's a lot, thank God for it.
Wir sind froh um jedes kleine bisschen Regen, sagt's und rollt das Wägelchen davon mit vier riesigen Kanistern voll mit Wasser.
Warten auf noch mehr Regen, die Reportage von Anna Lemmenmeier aus Kapstadt. 1:1, das Datennetz der deutschen Bundesregierung galt eigentlich als sicher. Doch hochprofessionelle Hacker haben es trotzdem geschafft, ins Netz einzudringen. Wer hat dieses Wissen und wie können Regierungen ihre heiklen Daten vor solchen Hackern schützen? Tagesgespräch gleich im 1.4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Rebecca Fieliger.
Das Kernkraftwerk Betznau 1 darf wieder hochgefahren werden. Das hat die Atomaufsichtsbehörde ENSI entschieden. Betznau 1 war 3 Jahre abgeschaltet, weil fast 1000 Materialfehler entdeckt worden waren. Rückendeckung für den Waadtländer Finanzdirektor Pascal Brulis. In der Diskussion um sein Steuerdossier stärken ihm seine Regierungskollegen den Rücken. Die Verwaltung habe sein Steuerdossier korrekt behandelt, sagt die Waadtländer Regierung. Trotzdem wurde eine Untersuchung eingeleitet. und mit Zug, Bus oder Tram einfacher unterwegs sein. Dieses Ziel verfolgen die Verkehrsunternehmen und die Tarifverbunde in der Schweiz. Unter dem Titel ÖV-Ticket 2020 haben sie dafür eine digitale Vertriebsplattform lanciert.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.